letztendlich ist es ja auch nicht eine Diskussion um eine technische Ausgestaltung. Es ist eigentlich keine digital-technische Frage. So, und wo das stattfindet und was wir da einstellen können. Aber im Kern geht es um Werte und um die Kernfrage, wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen und wie wird das ein gelungener Rahmen, in dem wir dann sozial interagieren.
Und dann gibt es auch durchaus Eltern, die sagen, das liegt komplett in meiner Verantwortung, auch was da passiert, und ich kontrolliere auch, was in den Klassenchats passiert.
Wenn ihr dieses Thema im Unterricht besprechen wollt, dann findet ihr passende Unterrichtsimpulse auf unserem Campus.
Wir alle kennen die bunten Plakate mit Regeln zum Klassenchat, die in vielen 5. oder 6. Klassen hängen. Bei all den Herausforderungen, die die digitale Kommunikation in Gruppen mit sich bringt, ist es total schön zu sehen, dass dieser Anblick schon fast dazugehört. Aber eine Brücke vom Regelplakat zum gelebten Miteinander im Klassenraum zu schlagen, das ist gar nicht so einfach, wenn nicht gar die größte Herausforderung. Deshalb schauen wir uns heute an, was tun, wenn sich jemand nicht an eine Regel hält. Wer darf was im Klassenchat? In welchem Rahmen sprechen wir regelmäßig über das Miteinander im Klassenchat? Und was können Eltern tun, damit der Klassenchat zu einem gelungenen Trainingsraum für digitale Kommunikation wird? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Spotlight Medienbildung.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Augenscheinlich haben wir heute wieder das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Ich freue mich sehr, Vera. Und ja, als geneigter Zuschauer oder Zuhörer kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wieso eigentlich schon wieder das Thema Klassenchat? Denn wir haben ja, wer aufmerksam von euch aufgepasst hat und vielleicht schon dabei war, letztes Jahr, vor circa einem halben Jahr tatsächlich, schon zu dem Thema gesprochen. Die Folge hieß Klassenchat vom Chaos zur gemeinsamen Lösung. Ja, und so ein bisschen fragt man sich natürlich, grüßt da halbjährig das Klassenchat-Murmeltier und warum eigentlich? Denn naja, warum sprechen wir eigentlich jetzt heute wieder über das Thema?
Im Prinzip, weil dieses Murmeltier täglich in den Klassen grüßt.
Also zeitloses Murmeltier,
ja,
quasi.
Ja, ein wenig schon. Zum einen das, es ist natürlich ein Dauerthema, bei dem sich bei den grundlegenden Hintergründen nur bedingt etwas ändert, aber doch ja in den Details Entwicklungen, technische Entwicklungen zum Beispiel durchaus Einflüsse haben auf den Klassenchat, aber auch spannende neue Dinge passieren. Zum Beispiel hat Infratest DIMAP kürzlich eine Umfrage gemacht unter 10- bis 16-Jährigen. Es gibt uns nochmal ein anderes Bild auf die Problematiken zum Beispiel, aber auch allgemein auf die Nutzung und die Relevanz von Klassenchats. Spannend, da zum Beispiel hinzuschauen. Und außerdem sind wir natürlich auch im Austausch mit den Menschen, die direkt mit den Klassenchats zu tun haben, weil sie als Lehrkräfte an Schulen arbeiten oder als Schulsozialarbeitende. Und wir hatten da einige Rückmeldungen bekommen, auch nach dem letzten Podcast, die nochmal klar machen, wie alltäglich dieser Anblick tatsächlich in den Klassenzimmern ist. Regeln werden in sehr vielen Schulen sehr früh gemacht. Aber immer wieder kommt auch das Problem auf, dass wir im letzten Podcast zumindest ein bisschen angesprochen hatten, ja, was passiert denn mit diesen Regeln an der Wand? Wie kommen die wirklich miteinander an? Weil kaum ist das Smartphone an, hat man das Gefühl, sind die Regeln schnell vergessen. Und da würden wir gerne heute noch mal ein bisschen genauer hinschauen, noch mal ein paar Impulse mitgeben, weil das einfach eine Riesenherausforderung ist.
So ist es. Also du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, wo es heute speziell nochmal drum gehen soll. Also nochmal eine besondere Perspektive eigentlich auf das Thema. Und ja, du hast es angesprochen, wir haben auch eine neue, quasi auch medial breit rezipierte Umfrage im Prinzip, wo man wirklich nochmal einen schönen aktuellen Datenstand auch bekommt über das ganze Thema und was vor allen Dingen eben auch beim WDR breit rezipiert wurde, auch unter Beteiligung von Bildungsinfluencern wie Bob Blume, die in dieser großen Doku Inside Klassenchat auch befragt wurden. Also auch da, wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal reinschauen. Haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Aber bevor wir jetzt quasi mit diesem neuen Blick sozusagen reingehen auf den Klassenchat, steigen wir vielleicht doch nochmal in diese Zeitkapsel für einen Moment und versetzen uns ein halbes Jahr zurück. Ja, wenn wir da uns nochmal reinversetzen, was wir da besprochen haben, beziehungsweise du mit meiner Kollegin Mirna, was würdest du sagen, welche Erkenntnis, welcher Satz, welcher Eindruck ist dir da nochmal so zentral hängen geblieben und was ist wirklich ganz, ganz wichtig gewesen?
Es ist eigentlich der Satz, der Klassenchat ist eigentlich der erste Lern- und Erfahrungsraum digitaler Kommunikation, den junge Menschen mit Gleichaltrigen haben, in dem keine Erwachsenen anwesend sind, und ob der ein gelungener Erfahrungsraum ist oder nicht, hängt sehr davon ab, wie sie dabei unterstützt werden von Seiten der Eltern und der Lehrkräfte.
Sprich, er ist gestaltbar. Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, da gewesen. Jetzt schlüpfe ich für einen Moment mal in die, das liegt mir eigentlich auch gut, muss ich jetzt an der Stelle sagen, so ein bisschen in diese Skeptikerrolle, weil das ist ja auch etwas, was uns sehr häufig begegnet ist, immer wieder ja, so der Einwurf auch seitens von Lehrkräften zum Teil eben zu sagen, ja, Moment mal, was geht mich denn das an? Ich habe so viel um die Ohren, ich habe hier genug zu tun. Wieso soll ich mich eigentlich noch mit diesem privaten Thema eigentlich von jungen Menschen beschäftigen? Was hat das eigentlich mit mir zu tun, mit meiner Arbeit? Ist das nicht eigentlich woanders verantwortungstechnisch aufgehoben, zum Beispiel eben im Elternhaus? Ich schmeiße dir das jetzt mal einfach so an den Kopf. Was würdest du da auch nochmal rückwirkend, auch das hatten wir in der Folge so ein bisschen schon besprochen, festhalten, weil es ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, nochmal das vorauszuschicken.
Ja. Vorweggenommen, ich kann durchaus nachvollziehen, dass diese Fragen ausgelöst werden, weil die Zeit wirklich sehr knapp ist und es ein sehr, sehr großes Thema ist, weil was auch Raum braucht an Schule und Zeit braucht. Erst einmal ist der Klassenchat ja in der Tat ein privater Kommunikationskanal. Den gründen die Schülerinnen und Schüler unter sich. Lehrkräfte dürfen da nicht drin sein aufgrund der DSGVO. Eltern sind es in der Regel auch nicht. Und die Verantwortung liegt primär erstmal bei den jungen Menschen, was sie da teilen, wie sie kommunizieren, wie sie miteinander umgehen. Aber das sind Kinder und Jugendliche. Das heißt, sie brauchen noch unsere Begleitung und Unterstützung. Und wir schauen später ja bei den Eltern nochmal hin. Deren Unterstützung natürlich auch. Also es ist auch vor allem Frage der Medienerziehung und deswegen gehen wir da später noch drauf ein. Aber auch Schule ist wichtig, in dem Punkt zu unterstützen, denn Schule hat einen Erziehungsauftrag. Schule ist gefordert, soziale Kompetenzen zu fördern. Schule hat den Bereich der Demokratiebildung, den sie aufgreifen. Und all das hat ganz, ganz viel mit dem Klassenchat zu tun. Und in der Praxis ist es ja auch so, dass es gar nicht anders funktioniert. Probleme tragen sich vom Klassenraum in den Klassenchat. Auch deswegen ist Schule verantwortlich, weil den Klassenchat würde es gar nicht geben ohne den verpflichtenden, nicht freiwilligen Rahmen dieser Gruppe, der durch Schule und die Schulpflicht entsteht. Aber die Probleme, die dann im Klassenchat entstehen, tragen sich auch wieder in den Klassenraum. Und ich kann noch so häufig sagen, ich habe keine Zeit dafür. Letzten Endes stehe ich vor der Situation, dass montagmorgens eine Gruppe da sitzt, die nicht lernfähig ist, weil es irgendwelche Vorfälle im Klassenchat gab. Und das ist einfach ja alleine deswegen notwendig, das aufzugreifen. Und am besten auch, es präventiv aufzugreifen, weil ansonsten mich die Folgen auch einholen in Form massiverer Probleme an der Schule.
Ja.
Aber tatsächlich auch rechtlich verortet bei Schulsozialarbeit und auch Lehrkräften.
Aber ich glaube, das ist dann nochmal neben dem Punkt, den wir eingangs jetzt hatten, also eben zu sagen, das ist ein gestaltbarer Raum, der ist mitnichten nur negativ, ne, sondern man kann ihn auch zu etwas Positivem entwickeln. Etwas ganz Wichtiges, was wir aus der letzten Folge mitgenommen haben und eben genau das, was wir jetzt gesagt haben. Ja, es macht Sinn, das auch als Lehrkraft in der Schule anzugehen, weil es allein schon auch im wohlverstandenen Eigeninteresse ist, weil es auch mein Leben einfacher macht und das gesamte Schulklima, und darauf wollen wir auch abzielen, dass es eben ein gesundes, respektvolles, gegenseitiges, wertschätzendes Klima sein sollte. Und allein deshalb muss das Thema eigentlich besprochen werden. Ne? Und deswegen ist es so wichtig. Und das ist ja auch sowas, wo wir immer gesagt haben, okay, lass uns nicht so zu sehr in diese Verantwortungsdiskussion immer abgleiten und dieses Ping-Pong, was ist da auch in der ersten Folge schön mit dem Bild beschrieben, sondern eben zu sagen, nein, es ist ein gemeinsam geteilter Verantwortungsraum. Alle in einem Boot sitzen wir und lass uns eigentlich dieses Hin- und Herschieben vermeiden, weil es führt zu nichts. Ne? Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus der Folge. Ne?
Ja.
Genau, dann kommen wir so ein bisschen vielleicht schon dazu, so ein kleines Update mal vorzunehmen. Wir hatten es eingangs erwähnt, es gibt neues sozusagen Zahlen- und Datenmaterial mit dieser Infratest-DiMAP-Umfrage, die, ich glaube, es war Mitte März, rausgekommen ist, im Auftrag des WDR erstellt. Und dann gab es eben auch die Begleitdoku Inside Klassenchat dazu, einen Podcast, glaube ich, noch dazu, auch Begleitartikel, wo wirklich ja auch nochmal Schülerinnen und Schülern selbst aus ihrer Rolle geschildert haben, was da wirklich ja teilweise auch an sehr negativen Dingen eben läuft. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, gerne mal reinschauen in die entsprechenden Sachen, wirklich spannend. Wir wollen jetzt so ein bisschen mal tiefer in die Infratest-DIMAP-Umfrageergebnisse noch mal reingehen und mal so ein paar Schlaglichter setzen, weil ich glaube, für uns auch sehr erhellend und für euch hoffentlich natürlich auch. Fangen wir mal mit dem ersten an. Da wurde dann gefragt, eben ja relativ als eine der ersten Fragen eben, bist du Mitglied in einem oder mehrerer Klassenchats? Befragt wurden, du hattest gesagt, 10- bis 16-jährige Kinder in Deutschland. Da haben dann 82% insgesamt gesagt, dass sie das sind. Und schon auch aufgeschlüsselt dann nach Alter, tatsächlich 51% der Kinder im Grundschulalter, dass sie auch schon in einem oder mehreren Klassenchats sind. Was sind da deine Gedanken zu erstmal?
Diese Zahl fand ich besonders erstaunlich. Grundschulalter geht in etwa bis 10, selten auch bis 11. Und der bisherige Zeitpunkt, zu dem die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ein eigenes Smartphone bekommen hat, war immer der Übergang zur weiterführenden Schule. Ich glaube, das ist weiterhin auch so. Aber das ist der Punkt, weshalb mich diese 51% so gewundert haben und ich mich schon frage, sind das vielleicht auch teilweise noch Kinder, die Smartphones ihrer Eltern mitbenutzen?
Könnte sein, ja.
Und darüber an einem Klassenchat teilnehmen? Wenn man sich die andere Altersdifferenzierung anschaut, die hier vorgenommen wurde, dann haben wir bei 10- bis 11-Jährigen 64%, die mindestens in einem Klassenchat sind. Das kann ich dann besser nachvollziehen, weil das ist ja durchaus schon auch die fünfte Klasse. Könnte aber so ein bisschen darauf hindeuten, auch wenn weiterhin so dieser Hauptkipppunkt der Weg in die fünfte Klasse sein wird, dass das auch sukzessive noch mehr an Grundschule ankommt und da gibt es tatsächlich deutlich weniger Angebote. Da hängt dieses Regelplakat nicht so selbstverständlich im Klassenraum. Ja, könnte künftig auch für die Grundschule tatsächlich vielleicht noch relevanter werden. Ja, aber es zeigt auf jeden Fall, gerade wenn man dann die 12- bis 13-Jährigen anschaut mit den 88%, dass die absolute Mehrheit ab der 6., 7. Klasse in Klassenchats ist. Und das entspricht auch absolut den Rückmeldungen, die wir seit Jahren bekommen, von PädagogInnen wie auch von SchülerInnen, dass sie sagen, das ist so das erste Problem, was entsteht. Der ist gegründet noch, bevor andere sich Gedanken gemacht haben, wie sie sich vernetzen. Gibt es diesen Klassenchat schon? Und sobald es ihn gibt, starten auch die Probleme.
Mhm. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, Klassenchats. Also du hast den Plural schon verwendet, in weiser Voraussicht nehme ich an. Denn dann wurde ja auch eine Frage eben gestellt, ja, in wie vielen bist du denn eigentlich als Kind jetzt? Und da fand ich es auch total spannend, dass tatsächlich der überwiegende Teil, nämlich 57% der befragten Kinder, in mindestens zwei Klassenchats gleichzeitig war. Bevor wir da weiter drauf eingehen, nur ganz kurz als Randbemerkung, wir werden das versuchen, gerade auf YouTube auch nochmal parallel einzublenden. Also wer gern auch dieses visuelle Begleitmaterial sehen will, die Zahlen, Daten und Balkendiagramme, kann gerne auf YouTube vorbeischauen. Genau, was sagst du da noch zu? Was spricht da dich nochmal besonders an, auch an der Zahl?
Zum einen denke ich, oh Gott, das ist ja dann die doppelte Anzahl an Nachrichten, die ankommt, wenn man mindestens zwei Chats hat. Aber ich finde ganz spannend zu überlegen, woran liegt, dass ich mehrere Klassenchats habe. Ich habe ja nur eine Klasse. Wieso gibt es mehrere Chats in der Klasse? Und da kann ich nur interpretieren und mal Gedanken aufmachen. Die eine Möglichkeit, und die würde für eine Medienkompetenz sprechen, die ich durchaus toll fände, wäre: Die Klassen sind so weit, dass sie zwei getrennte Chats haben, nämlich den einen für Formelles und den anderen für Informelles, weil das Übliche ist, kommen viele Nachrichten an, die wichtigen schulischen Infos gehen unter. Sowas wie, was haben wir in Mathe auf? Und meine Erfahrung ist auch, dass sich das mit den Jahren durchaus etabliert, dass je älter die SchülerInnen sind, sie durchaus genau solche zwei Chatkanäle aufmachen, damit die auch entscheiden können, will ich nur in dem schulischen dabei sein, will ich in beidem dabei sein und nichts mehr verpassen.
Also eine Form von Differenzierung, die auch,
ne? Genau.
Zu begrüßen.
Kompetent. Ja, welcher Kanal für was, mit welchem Ziel und sich dann bewusst zu entscheiden, wo möchte ich dabei sein und wo nicht. Oder welchen stelle ich stumm und welchen nicht. Variante B wäre, ich habe zwei getrennte Chats für meine Eltern. Aha. Weil wenn meine Eltern mich gut begleiten, werden sie vielleicht mit mir ausmachen. Ich würde gerne mal regelmäßig mit dir drüber sprechen, was bei euch im Klassenchat los ist. Und manche Eltern sagen vielleicht auch, ich würde auch gerne mal in den Klassenchat schauen. Du darfst dein Handy in der Hand haben, ich schaue drüber. Und dann gibt es auch durchaus Eltern, die sagen, das liegt komplett in meiner Verantwortung auch, was da passiert. Und ich kontrolliere auch, was in den Klassenchats passiert. Und gerade wenn es dann so in den Bereich geht, der weniger mit der Vertrauensebene zu tun hat, sondern mit der Kontrolle, da funktioniert das nicht mehr. Aber solange ich mich auf der Vertrauensebene befinde, kann ich auch meinen Eltern immer noch sagen, oh ja, ich zeige dir jetzt den Klassenchat, dann zeige ich also nur den einen, wo es keine Probleme gibt, zeige den anderen vielleicht nicht.
Pfiffi, ja.
Das ist so, kennen wir doch auch von früher, die zweite Fernbedienung, oder? Vielleicht, ja, die man stimmt, zu Hause hatte oder was auch immer. Oder der Trend zum Zweithandy beim Smartphone-Verbot an Schulen oder was auch immer. Die Jugendliche finden Wege. Zeigt auch so ein bisschen.
Ich merke schon, ich war nicht smart genug. Also,
ja. Bei uns stand der Fernseher auch im Wohnzimmer, es hatte keinen Zweck. Ich habe es nicht versucht, aber ja. Könnte auch eine Möglichkeit sein, dass das ein Stück weit dahinter steckt. Oder auch, dass es vielleicht einen großen Klassenchat gibt, aber auch nochmal kleinere Chats, in denen da nicht alle drin sind. Und es können durchaus sinnvolle, schöne Chats sein. Es können aber auch durchaus Chats sein, die dann zum Mobbingzwecken wirklich dienen ausschließlich. Es ist wie so oft, die reine Zahl lässt viele Interpretationen zu und nicht unbedingt ganz klare Rückschlüsse.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch alles jetzt nur mal so Spekulationen und Szenarien, die wir uns ausmalen können, aber das geben die Daten halt, die Umfragen nicht her, ne? Klar.
Beziehungsweise die auch die Rückmeldungen ergeben von Schülerinnen und Schülern, von Lehrkräften, dass es das gibt.
Stimmt, klar.
Wie sich das zusammensetzt, das werden alle drei Ebenen sicherlich sein, nur die Zusammensetzung können wir nicht einschätzen.
Ja, und dann wurde ja auch gefragt im Prinzip, auf welcher Plattform oder Plattformen, Plural, findet das Ganze statt. Das fand ich jetzt auch wieder erhellend, weil uns ja auch oft mal die Frage entgegengespiegelt wurde, auch im Hinblick auf unsere Angebote, wieso fokussiert ihr eigentlich so stark auf WhatsApp? Und das fand ich jetzt auch nochmal für uns in dem Fall jetzt auch unterstützend, warum wir diesen Fokus wählen, weil nämlich 92% der befragten Kinder eben gesagt haben, ja gut, das Ganze, der Klassenchat findet eben auch auf WhatsApp statt. Das heißt, WhatsApp regiert den Klassenchat, so könnte man es eigentlich plakativ zusammenfassen. Schulinterne Plattformen, das fand ich auch nochmal spannend, tatsächlich auf Rang 2 mit knapp 20%. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, ehrlich gesagt, war für mich eine Überraschung. Aber insgesamt, das Bild zeigt eigentlich, okay, wir reden über WhatsApp als meistgenutzten Messenger, ne, zur Organisation.
Die schulinternen Plattformen haben mich auch sehr verwundert, weil ich dachte, naja, das meiste passiert doch vermutlich in den Gruppen Gleichaltriger und nicht, wenn Lehrkräfte oder, ja, wir wissen ja auch die hauptsächlich dann in schulinternen Plattformen aktiv sind, das mitbekommen. Erinnere mich aber auch an ein Gespräch bei der Didakta, das wir geführt haben. Eine Lehrkraft sagte ja, ganz oft haben die Angebote, die wir nutzen und einsetzen im Unterricht, auch die Möglichkeit, anonym zu chatten. Da habe ich so, ah, ja gut, ist dann auch eine schulische Plattform, sofern es Anonymität ermöglicht oder eine Kommunikation außerhalb von Beobachtungen von Lehrkräften und Schulsozialarbeitenden, dann ist da auf jeden Fall viel Raum. Und eigentlich ist es dann auch total egal, ob es Telegram heißt oder Signal oder WhatsApp, abseits des Datenschutzes ändert es nichts an den Problemen, die in einem Klassenchat bestehen, auf welcher Plattform es stattfindet. Ja. Wichtig ist aber, hier ist auch Instagram genannt zum Beispiel und TikTok, ein Punkt, der ist durchaus bemerkenswert, wenn es auf WhatsApp stattfindet und wir sprechen im Moment über Social-Media-Altersgrenzen, dann sprechen wir bei diesen Altersgrenzen überhaupt nicht über einen Klassenchat, weil in der Regel ist WhatsApp bei Social-Media-Plattformen nicht mitgemeint. Das heißt, es würde keinerlei Einfluss auf den Klassenchat haben, ob es eine Altersbegrenzung geben wird bei Social-Media-Plattformen oder nicht.
Ja, auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ne? weil es sehr oft missverstanden wird, so als Allgemeinlösung für alles, ne? Würde an der Stelle dann bei der Definition nicht greifen. Genau, dann gab es auch nochmal die Frage im Prinzip nach der Häufigkeit der Nachrichtenanzahl sozusagen, was da alles so reinkommt. Möchtest du da nochmal was zu sagen?
Ja. Tatsächlich ist es bei etwa der Hälfte der Chats so, dass nur bis zu 10 Nachrichten täglich ankommen. Finde ich auch schon viel, wenn man die alle liest. Aber es ist ja tatsächlich sehr überschaubar. Die andere Hälfte, dann aber auch wieder knapp 50%, da kommen mehr Nachrichten an. 39% sagen bis zu 50 Nachrichten, 10% sagen bis zu 100 Nachrichten. Ist dann auch schon jede 10. Schülerin, die sagen, es sind schon bis zu 100. 3% sagen mehr als 100 und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen aus Schule. Da kommt ganz viel an, vor allem bei den Jüngeren in 5. und 6. Klassen, die dann ganz viele Bilder reinschicken und in einzelnen Buchstaben schreiben und Smileys schicken. Und das ist auch oft so ein Konfliktpunkt recht früh, wenn sie gerade anfangen, Klassenchats zu nutzen.
Ne?
Ja, total. Ja. Ganz interessant fand ich, wenn man da jetzt aber nochmal so eine andere Studie auch dazu legt, nämlich die Kinderinternet-Medienstudie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Die wird alle 2 Jahre durchgeführt und da werden im Prinzip 6- bis 13-Jährige befragt nach ihrer Mediennutzung, auch deren Erziehungsberechtigte. Und da sagen von den 12- bis 13-Jährigen, die ein Smartphone besitzen, 69%, ich nehme dieses Smartphone mit ans Bett. Es waren auch sehr hohe Zahlen für Badezimmer und Co. Zeigt aber, wenn diese Nachrichten nachts ankommen, ist da nachts keine Ruhe. Die Nachrichten kommen rund um die Uhr an. Und auch die Kinder, die das Handy nachts nicht am Bett haben, haben dann morgens den Druck, sich auf den Stand bringen zu müssen, was ist denn da gerade passiert, um wieder mitsprechen zu können. Ja. Es sind also nicht nur insgesamt hohe Nachrichten, sondern viele Nachrichten rund um die Uhr.
Ja, und da reden wir jetzt quasi auch nur quasi um, ich sag's jetzt mal plakativ, eingeschränkten Schlaf, den man vielleicht hat, nur aufgrund der Anzahl der Nachrichten, nicht aufgrund der Qualität der Informationen, was vielleicht da auch an Inhalten eben reinkommt, was mir auch den Schlaf rauben kann, auf einer anderen Hinsicht. Ne? Also ist auch schon mal wichtig mitzunehmen. Wo wir aber bei Themen quasi sind, fand ich auch noch mal sehr spannend. Also es wurde dann auch gefragt, wofür werden denn deine Klassenchats genutzt? Und ganz weit vorne mit 90% tatsächlich schulische Themen. Folgend sind dann lustige Inhalte mit 65% und zum privaten Austausch mit 58%. Politische Inhalte relativ vernachlässigbar mit 4%. Also auch da finde ich sehr erhellend. Also wirklich überwiegende Mehrheit nutzt Klassenchats für schulische Nutzung. Wobei ich mich da auch ein bisschen tatsächlich gefragt habe, ob das nicht ein Stück weit auch bei anderen Fragen schon auch ein bisschen reinspielt, dieses Problem soziale Erwünschtheit. Also wenn ich das jetzt gefragt würde, würde ich vielleicht auch nicht damit hausieren gehen, dass ich jetzt die ganze Zeit dann nur Memes oder sonst was teilen würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch das man einpreisen muss so ein bisschen. Aber trotzdem steht zu vermuten, dass tatsächlich eben es hauptsächlich um schulische Themen geht, was an sich ja auch, ja ich sag mal, gut und schön ist, ne? Weil das ist genau das, was ja auch gut zur Selbstorganisation dienen kann. Ne?
Ich glaube auch, ist auch so eine Frage der Interpretation, was bezeichnet man selbst als schulisches Thema, als junger Mensch? Wenn ich über eine Klassenkameradin oder einen Klassenkamerade spreche, der im Unterricht X Frage Z nicht beantworten kann und mich über die Reaktion amüsiere der Lehrkraft oder was auch immer, wäre es ja möglich, das als schulisches Guter Thema Punkt. Zu betiteln ja. Und nicht als privates. Aber es zeigt eigentlich, es ist eine Gruppe, die über die Schulpflicht entsteht, in einem nicht freiwilligen Kontext, die sich über Vorfälle auch unterhält oder die irgendwie Thema sind, in diesem Klassenchat, also es hat ganz, ganz viel mit Schule zu tun. Und dann zu sagen, es hat gar keinen Raum, an Schule drüber zu sprechen, finde ich schwierig.
Kommen wir so ein bisschen zu dem, ich sag jetzt mal, negativen Inhalten, die einem begegnen können im Klassenchat. Da wurde ja auch gefragt, eben hast du schon einmal etwas im Klassenchat gesehen, das unangenehm war oder dich belastet hat? Fand ich ziemlich überraschend, dass da etwa ein Drittel eben gesagt haben, ja, habe ich, aber mit 2/3 schon eine deutliche Mehrheit eben, nö, habe ich noch nicht. Und da hattest du ja auch nochmal spannend beigesteuert. Es gibt auch eine interessante Altersentwicklung, wo man auch ein paar Interpretationen so anstellen kann. Vielleicht gehen wir da auch nochmal näher drauf ein.
Ja, total. Also ich hätte da ganz andere Zahlen erwartet. Ich hätte erwartet, dass 90% sagen, ja, ich habe schon Dinge gesehen, die ich unangenehm empfunden habe oder die für mich belastend waren. Die 10- bis 11-Jährigen sagen mit 34%, das ist so, habe ich gesehen. Die 12- bis 13-Jährigen mit 42%, da sehen wir also einen Anstieg. Und was ich ganz spannend finde, bei den 14- bis 16-Jährigen sagen nur 31%, dass sie belastende oder unangenehme Inhalte gesehen haben. Jetzt möge man meinen, mit den Jahren der Mediennutzung baut sich ja diese Erfahrung auf. Das heißt, mit 16 habe ich ja mit 13 ja schon mal was gesehen, was unangenehm war. Mhm.
Wie interpretiert man das?
Genau, es ist eine reine Interpretation von mir. Ich glaube, es hängt sehr mit der Art der Fragestellung zusammen, denn es wurde nicht gefragt, hast du schon einmal ein gewalthaltiges Video gesehen oder ein pornografisches Bild oder ähnliches? Sondern es wurde ja nach dem gefragt, was es auslöst, ob es der Person unangenehm war oder genau, dich belastet hat. Und ich glaube, es hat was mit Abstumpfung zu tun durch die Häufigkeit, die ich Inhalte sehe, dass ich sie, wenn ich älter bin, durch die Häufigkeit und die Dauer, denen ich ihnen schon ausgesetzt bin, vielleicht gar nicht mehr als so belastend erlebe. Und das könnte man möglicherweise als gute Schutzfunktion deuten, aber auch als riskante Entwicklung, weil das ja auch was macht im Miteinander und auch in der Empathiefähigkeit möglicherweise. Da müsste man wirklich nochmal ins Detail rein und sich damit intensiver auseinandersetzen, um das wirklich gut einschätzen zu können. Aber das ist meine Vermutung.
Ja, und genau wie du sagst, also es kann das eine sein, eine gute Schutzfunktion oder ein Signal dafür. Es kann aber auch genauso gut eben für eine Form von über Zeit geschliffen werden, im Sinne von auch einer Normalisierung von problematischen Situationen und Manifestationen eigentlich herhalten. Ne? Dass es eine Form von Abstumpfung auch ist, was ja dann eben eine hochgradig problematische Entwicklung wäre. Super spannende Geschichte, die man sich mal näher auch nochmal anschauen sollte. Gerne auch mal eure Meinung tatsächlich dazu. Also wenn ihr da persönlich auch Erfahrungen mit habt, lasst die uns gerne mal zukommen über spotlight@digitale-helden.de per Mail, aber auch gerne auf Instagram schreiben oder kommentieren oder bei YouTube. Wir haben da alle Möglichkeiten für euch eigentlich offen gelassen. Weiter im Text so ein bisschen oder in der Umfrage vielmehr. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Bereich der Herausforderungen, den haben wir schon angeschnitten, da nochmal tiefer reingehen, ist ja auch eine Frage, die wir uns immer gestellt haben und auch weiterhin stellen. Von den Herausforderungen, da werden wir gleich nochmal ein bisschen kursorisch drauf eingehen. Was davon ist denn jetzt eigentlich so das, was am meisten vorkommt? Was sind die drängendsten Probleme, die sich da manifestieren? Und genau da wurde auch nachgefragt, nämlich welche belastenden oder unangenehmen Inhalte hast du in Klassenchats schon einmal gesehen? Mehrfachnennungen waren da möglich und ganz weit vorne waren tatsächlich Beleidigungen oder Bloßstellungen von Schülern oder Lehrern, also auch beides zusammen, folgend dann mit Gerüchten oder Lügen über Schüler oder Lehrer. Sowas wie Videos oder Bilder von Gewalt oder Verletzungen, oder auch eben Darstellungen, eben Nacktdarstellungen, sexualisierte Darstellungen, folgen dann eher viel weiter unten. Fand ich jetzt auch wieder persönlich relativ überraschend. Also ich hätte die Reihenfolge jetzt nicht so vermutet. Deine Gedanken dazu?
Ja, in den ersten drei Bereichen haben wir ganz klar Inhalte, die in den Bereich Mobbing fallen können. Und deshalb verwundert es mich nicht, denn der Klassenchat im Speziellen, aber WhatsApp auch als Kommunikationskanal als solcher ist das Instrument für Mobbing im digitalen Raum schlechthin. Und eigentlich beruhigend, dass es viele als belastenden Inhalt insofern bezeichnen, als dass es deutlich macht, dass viele, die das miterleben und vielleicht gar nicht selbst betroffen sind, durchaus merken, das ist nicht okay. Weil wir gerade über Abstumpfung gesprochen haben, vielleicht betrifft die Abstumpfung diesen Bereich auch weniger als einen anderen Bereich. Weiß nicht, wir sind ganz viel im Bereich Interpretationen von Zahlen gerade oder einfach Gedanken, die in dem Zusammenhang entstehen. Ja, und andererseits erschreckend festzustellen, nochmal in Zahlen schwarz auf weiß zu haben, wie relevant das Thema ist, denn wir bewegen uns bei allen drei Angaben, Beleidigung, Gerüchte und Lügen, Ausgrenzung, Mobbing, in allen Bereichen über 50%. Bei dem ersten, was gesagt, bei 69%.
Ja, und für mich ist so ein bisschen offen geblieben, weil wir jetzt auch tatsächlich nicht tiefer eindringen konnten, auch in die quasi in die Art und Weise, wie das methodisch umgesetzt wurde. Ob das jetzt Vorgaben eigentlich sind, die gemacht worden sind, also im Sinne von diese Kategorien, Beleidigungen, Gerüchte und so weiter, ob die von den Fragestellenden quasi vorgegeben wurde und quasi die Zuordnung dann nur noch durch die Kinder erfasst worden ist, oder ob es so eine Art offengestellte Frage war und nachträglich quasi geclustert wurde, ne, in diesen Kategorien, weil das macht natürlich einen riesen Unterschied, denn solche auch problematischen Erscheinungsformen des Klassenchats, du hast es vorhin angesprochen, Nachrichtenstress, Spam etc., die finden sich hier eigentlich namentlich nirgendwo wieder und steht zu vermuten, dass das trotzdem natürlich junge Menschen auch beschäftigt. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ne? Also wenn diese Kategorien vorgegeben waren, vielleicht ist da auch gar nicht alles erfasst, ne? Oder wollen wir noch mal ganz kurz auf die Herausforderung eingehen, was da so alles im Klassenchat passieren kann?
Vielleicht ganz kurz noch mal drauf eingehen, gerade wegen der Unsicherheit, was ist erfasst? Oder was ist vielleicht auch ein Problem, ohne dass die Schülerinnen und Schüler es als unangenehmen Inhalt bezeichnen würden, es aber durchaus trotzdem relevant ist im Zusammenhang mit dem Klassenchat, um da nochmal ein vollständiges Bild auch zu haben. Du hast gerade den Nachrichtenstress angesprochen, der zieht sich vermutlich über die gesamte Schulzeit, ist aber besonders massiv meiner Erfahrung nach in den ersten Jahren, in denen Schülerinnen und Schüler dann in diesen Klassenchats landen. Es erzeugt einfach einen Druck, immer erreichbar sein zu müssen. Es gibt sehr viele Streitigkeiten in der Klasse in Bezug auf die Frage, wieso hast du mir nicht sofort geantwortet, du hast es doch gelesen. Also so dieser, so irgendwas, was sich dann so irgendwann mit den Jahren etabliert, so ein Regeln, unausgesprochene Regeln in der Kommunikation, sind da einfach noch nicht entwickelt. Es ist wirklich noch ein absoluter Erfahrungsraum ab Punkt Null. Denn alle kommen ja mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Regeln in diesen Klassenchat rein. Wir haben da Kinder, die haben ganz klare Regeln zu Hause, die haben zeitliche Grenzen, die haben vielleicht auch begleitet schon Erfahrungen gesammelt. Dann gibt es Kinder, die haben noch überhaupt keine Erfahrung gesammelt. Dann gibt es Kinder, die durften bisher alles. Sie kommen also mit ganz unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten, ganz individuellen in einem Raum zusammen und müssen aus diesen individuellen Perspektiven, im ungünstigen Fall unbegleitet, dann irgendwann über Jahre zu so einem Art Regelwerk kommen, was sich so bildet über Situationen. Und das sind gerade zu Beginn Konflikte über Nachrichtenspam oder nicht gelesene Nachrichten. Dann gehört auch sehr dazu dieses Teil der Gruppe sein wollen, Fear of Missing Out. Bei den Kindern ist es natürlich so, wenn dann einige in der Klasse darüber sprechen und Dinge im Klassenchat passiert sind und sie können nicht mitsprechen, dann liegt natürlich der Gedanke nahe, ich will da auch mitreden, ich will wissen, was passiert und ich möchte dafür gern ein Handy haben, weil das ist meine Tür hin zu diesen Informationen. Und ich glaube, dieser Punkt ist aber eigentlich besonders relevant bei Eltern, weil ich meine, dass genau über diesen Aspekt eine Dynamik entsteht, irgendwann so in der vierten Klasse. Es gibt immer einen gewissen Prozentsatz an Kindern in der Klasse, die haben ein Handy und die dürfen alles damit machen. Das ist aber der viel kleinere Teil. Und dann kommen die Kinder nach Hause und ein Elternteil nach dem anderen ist in einem erzieherischen Zwiespalt und denkt sich, oh, ja, einerseits halte ich mein Kind noch für zu jung, aber andererseits möchte ich nicht, dass es außen vor steht. Und kauft dann dem Kind ein Smartphone. Das erhöht dann wiederum den Druck auf diejenigen, die noch keines haben. Und so entsteht so ein Kreislauf, der dazu führt, dass vermutlich ganz viele auf einmal ein Smartphone haben, obwohl der Großteil der Eltern eigentlich dachte, das ist uns noch zu früh. Und da könnte man auf der Elternebene nochmal ansetzen. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, wie spielen Eltern da eine Rolle. Da vielleicht zu gucken, können wir diese Dynamik ein bisschen aufhalten oder ausbremsen. Dann hatten wir Schlafmangel, fehlende Grenzen, sind wir gerade drauf eingegangen. Problematische Inhalte sind sehr vielseitig, die werden von den Schülerinnen und Schülern ja recht unterrepräsentiert genannt hier in der Befragung, aber ich erlebe sie durchaus als sehr präsent, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche und sehr breit gefächert. Kettenbriefe zum Beispiel zu Beginn, die verängstigend sind. Irgendwann, wenn ich älter werde, habe ich verstanden, den muss ich nicht glauben. Da sind es dann eher andere Aspekte, Desinformation, politische Inhalte, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die verängstigen mich, ich entwickle Sorgen, sind quasi die Kettenbriefe 2.0 dann. Dann haben wir Challenges, die durchaus riskant sein können, weil Kinder in dem Alter, in dem sie WhatsApp nutzen, nicht unbedingt einschätzen können, welche gesundheitlichen Gefahren mit Challenges einhergehen. Es gibt diskriminierende Memes, auch das ist schwer einschätzbar, war auch zum Beispiel ein Beispiel in der Doku, die du gerade angesprochen hast, Inside Klassenchats, dass ein Schüler in der Situation war, rechtsextremistische Inhalte zu teilen, Memes, gibt diese Nazi-Sticker in Anführungszeichen, die aber auch reichen können bis hin zu verfassungsfeindlichen Symbolen. Und er hat nicht damit gerechnet, dass irgendwann die Polizei tatsächlich auch sein Elternhaus aufsucht und ins Gespräch geht, weil ihm nicht bewusst war, dass vieles davon, was er da getan hat, rechtlich strafbar war. Laut seiner Aussage, ja, und ich glaube aber, das ist ganz oft so. Ich meine, welches Kind in der fünften Klasse weiß unbedingt, was es mit Anne Frank auf sich hat? Und ja. Gewalt und Pornografie wird sehr viel geteilt, auch so ein bisschen, auch wenn ich weiß, es ist vielleicht nicht richtig, irgendwas zu teilen, wiegen ja auch in dem Alter andere Interessen. Ich möchte Anerkennung bekommen, ich möchte einen guten Stand haben in der Klasse, gerade in Klassengemeinschaften, die sich erst entwickeln. Deswegen ist der Anfang der fünften Klasse ja auch so brisant, weil da geht es ja auch darum zu schauen, welchen Stand habe ich in der Klasse, mögen mich die anderen. Es ist nochmal mit ganz anderen Unsicherheiten vielleicht verbunden als in der 7., 8., wo irgendwie vieles schon so manifestiert ist. Die Klassengemeinschaft gründet sich erst und da sind einige dann vielleicht doch versucht, auch Dinge zu teilen, die dann besonders krass sind und Aufmerksamkeit erregen.
Da ja. fand ich im Übrigen, um da ganz kurz einzuhaken, auch die Doku tatsächlich, also Inside Klassenchat, ja, wie soll ich sagen, sehr bezeichnend, weil das auch nochmal einen konkreten Fall gezeigt hat. Es war eben in Hattingen, wo wirklich eine riesige Klassenchat-Gruppe, die auch mehrere Schulen im Prinzip umfasst hat, sich gegründet hat, die dann wirklich von der Größe auch nah dran an diesem Maximum an Teilnehmenden gelegen hat. Also mit über 1000 Kontakten hatte man es nachher zu tun. Und was wurde da geteilt? Unter anderem eben Nacktfotos, sexualisierte Darstellung von Kindern und Erwachsenen und die angesprochenen rechtsextremen Inhalte auch. Und das ist wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, es nimmt einen mit, wenn man das sieht, weil da auch ja, diverse Schüler und Schülerinnen, die da Teil waren im Prinzip jetzt in dieser Doku, interviewt wurden, wie sie das wahrgenommen haben. Und wenn man dann einen jungen Menschen da sitzen sieht, der dann sagt, das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen nackt gesehen habe und dann auf diese Art und Weise mit den ganzen Dingen, die da mitschwingen ja auch, die Geschlechterbilder, die Sexualitätsvorstellung, wie Sexualität zu sein hat und dann sitzt so ein junger Dotz, ich muss so sagen, und sitzt da und sagt, ich war so verstört, ich musste diese Bilder erstmal aus meinem Kopf kriegen, das hat ganz lange gedauert, ich konnte nicht mal schlafen. Also auch diese Ebene mal wirklich sich so konkret an solchen Beispielen mal anzugucken, welche Folgen das wirklich haben kann, ja, sollte man mal tun. Also immer nur auf die emotionale Ebene, das bringt nichts. Wir wissen, wir müssen dann eigentlich auf die sachliche wieder zurück. Aber gerade dieser Beitrag, finde ich, hat das sehr gut gezeigt und auch in einem guten Verhältnis, einem guten Match zwischen quasi Emotionalität und ja dann aber auch, was können wir tun in Form eines sachlichen Problemaufzeigens und Bearbeitens. Aber wir sind jetzt, da sind wir eigentlich jetzt genau bei dem Punkt. Jetzt haben wir eigentlich sehr viel in den letzten 10 Minuten, würde ich sagen, über Herausforderungen gesprochen, negative Erscheinungsformen, was es da so alles geben kann. Aber das ist das alles, kann das alles sein? Und wie kommen wir, wenn wir schon mit solchen Dingen konfrontiert sind, eigentlich zu einer Lösung oder zumindest zu einer Form von Bewältigung dieser Schattenseiten, die du jetzt gerade aufgezeigt hast? Was können wir da festhalten? Was können wir mitgeben?
Ja, es hilft uns wenig, uns nur bei den Risiken aufzuhalten. Also du kennst mich, ich bin ein Riesenfan von Chancen und auch den Blick ganzheitlich auf ein Thema zu werfen. Mich machen die Risiken und Berichte und die Dinge, die ich erfahren habe von Schülerinnen und Schülern sehr betroffen. Das ist sehr heftig, was ihnen dort begegnen kann und was das auslöst individuell. Aber trotzdem ist es ganz wichtig zu gucken, wie gehen wir jetzt damit um, weil egal welches Verbot kommt oder welche Maßnahme wir ergreifen oder was auch immer, es wird sich niemals ganz verhindern lassen und deswegen ist es wichtig, gemeinsam mit jungen Menschen hinzuschauen, wie könnt ihr damit bestmöglich umgehen, um Wissen aufzubauen, daran mangelt es oft tatsächlich im Umgang mit solchen Inhalten, aber auch Handwerkszeug mit an die Hand zu geben. Und ein ganz populäres Handwerkszeug im Bereich Klassenchat sind Regeln. Einfach weil es zeitlich auf ein Zeitfeld Anfang der 5. Klasse, wenn sich Klassengemeinschaft gründet, wo wir ohnehin darüber sprechen an Schule, wie wollen wir miteinander agieren, unsere Zeit an Schule gemeinsam gestalten. Es gibt ein Wertesystem der Schule, was da nochmal viel Raum findet, aber ich kenne das auch aus Klassen, dass sich da aktiv auch drüber ausgetauscht wird und dieses Digital-Analog lässt sich ja gar nicht mehr klar voneinander trennen und das Digitale ist genauso real, von daher liegt es auch nahe, gerade auch beim Klassenchat gemeinsam Regeln zu entwickeln und wirklich mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuschauen, was wünscht ihr euch, was ist euch wichtig und welche Lösungsmöglichkeiten seht ihr? Denn sie selbst können am besten einschätzen, was funktioniert in der Klasse. Mhm. Genau, damit stärkt man Gemeinschaft, fördert auch so die Selbstorganisation, wenn sie Regeln selbst entwickeln, achten sie auch mehr darauf, dass sie und andere sich daran halten, so ein bisschen wie beim selbstgestalteten Klassenzimmer. Da wird auch nicht so schnell irgendwas kaputt gehen, wie wenn andere das getan haben. Ja, und wirklich Medienkompetenz praktisch erfahrbar machen, denn genau mit dieser Zeit, mit der man sich nimmt, baut sich ja die Medienkompetenz auf, die dann wieder übertragbar ist auf andere Situationen und mir im weiteren Leben hilft.
Ja. Ja, und manchmal hilft es ja auch, einfach mal die jungen Menschen selbst zu fragen, was habt ihr davon, was gibt euch das? Denn wenn alles, was im Klassenchat passiert, nur negativ wäre, dann würden sie A, den überhaupt nicht gründen bzw. sich daran beteiligen und B, würden sie dann auch nicht in so einer Umfrage wie hier auf die Frage, hat der Klassenchat schon einmal dabei geholfen, ein Problem zu lösen, das ihr in der Klasse habt, dann mehrheitlich mit 61% ja sagen, ja, hat es. Also sprich, auch da einfach mal junge Menschen zu adressieren und zu fragen, wie geht's euch damit, würde eigentlich schon zu der Erkenntnis führen, naja, also es kann nicht alles schlecht sein, da gibt es positive, gestaltbare und einhegbare und begleitbare Möglichkeiten, den Klassenchat zu etwas Tollem zu machen, zu einem tollen Instrument. Und genau wie du richtig sagtest, letztendlich ist es ja auch nicht eine Diskussion um eine technische Ausgestaltung, es ist eigentlich keine digital-technische Frage. So. Und wo das stattfindet und was wir da einstellen können, ist alles in der Begleitung natürlich durchaus relevant, aber im Kern geht es um Werte und um die Kernfrage, wie wollen wir als Menschen miteinander umgehen und wie wird das ein gelungener Rahmen, in dem wir dann sozial interagieren? Und das ist eigentlich das, was im Kern steht und nicht irgendwie Einstellungsmöglichkeiten oder sonst was. Das ist alles, was hinten raus natürlich dann zur Einhegung sicherlich taugt und wichtig ist. Aber im Kern ist es eine Wertediskussion und ein demokratisches Aushandeln genau dieser Art und Weise, wie wir miteinander leben wollen. Ne?
Ja, unbedingt.
Du hast ja gerade darauf hingewiesen, wie wichtig uns auch besonders dieses partizipative Aushandeln durch die jungen Menschen selbst dabei ist, eben sich selbst Regeln zu schaffen. In der Anmoderation hast du gesagt, ja, es ist jetzt schon so, erfreulicherweise, dass in vielen Klassenzimmern eben da ein Plakat hängt mit Regeln, die dann auch im besten Fall partizipativ, zum Beispiel auch mit Materialien von uns quasi ausgearbeitet wurden. Die große Frage, die sich aber dann stellt, ist, kommt dieses erstmal tote Material, was da an der Wand hängt, kommt das in die gelebte Praxis? Und wie können wir das sicherstellen? Wie können wir auch Commitment sicherstellen, wenn wir wissen, dass alle, das ist ja eine altersunabhängige Frage, Regeln alleine bringen es noch nicht, sondern die müssen auch erstmal irgendwie eingehalten werden, die müssen gemonitort werden, ne, und auch vielleicht mal überarbeitet werden. Und genau da wollen wir jetzt nochmal einen Fokus heute setzen. Wie kommen wir da weiter? Wie schaffen wir es, das wirklich in die gelebte Praxis und ins gemeinsame Commitment zu bringen?
Ich glaube, das ist tatsächlich das, woran die meisten Regeln, wenn sie scheitern, scheitern. Dass es zu selten wieder im Alltag aufgegriffen wird und nicht wirklich ganz gezielt und geplant überlegt wird, wo und wann sprechen wir wieder drüber, in welchem Rahmen. Lernen ist Übung und auch das Miteinander muss trainiert werden. Und das wird auch nicht durch eine Regel an der Wand funktionieren, genauso wie Mathematikkompetenzen nicht daraus entstehen, dass ich eine Rechnung an der Tafel lese oder vielleicht mal da ein bisschen mitgedacht habe, sondern dass ich es immer wieder selbst anwende, Fehler mache und aus diesen Fehlern lerne und die auch nicht unbedingt nur negativ konnotiert sind. Das gehört einfach dazu. Also deswegen auch so ein bisschen dieser Trainingsraum.
Ich kann mich noch erinnern, ich hatte immer eine Formelsammlung, wo du sagst, Mathematik, eine Formelsammlung da liegen, das hat mir dann auch nichts geholfen, dass die Formel da stand. Also im Endeffekt ist das sehr vergleichbar, wenn wir jetzt die Regel da an der Wand stehen haben. Wie aber jetzt kommen wir quasi in die aktive Ausübung und Umsetzung auch? Also ist eine riesen schwierige Frage. Wir wollen jetzt ein paar Impulse ja mitgeben, wie das gelingen kann. Vielleicht steigen wir da mal direkt mit ein.
Ich würde erstmal sagen, wir steigen mit den Zuständigkeiten ein, denn das ist was durchaus noch sehr direkt mit dem Vereinbaren der Regeln auch überlegt werden sollte. Stellen wir uns vor, die Klasse hat Regeln entwickelt für den Umgang mit verschiedenen Problembereichen, präventiv, interventiv, haben alle unterschrieben. Hängen das an die Wand und eine Stunde später passiert im Klassenchat irgendwas. Was passiert dann? Da hängt eine Regel und im Klassenchat wird was anderes gemacht. Und dann macht es durchaus Sinn, wirklich vorher mal zu überlegen, wer wird denn dann aktiv? Also wer hat welche Zuständigkeiten im Chat? Wer ist denn dann die Person, die sagt, finde ich nicht okay oder denk doch mal an unsere Regeln oder was auch immer tut, irgendwie aktiv zu werden. Erstmal ist ein Regelplakat ja noch nicht mit Zuständigkeiten verknüpft, sollte es aber sein. Und Zuständigkeiten könnten recht unterschiedlich aussehen. Es könnte zum Beispiel eine Zuständigkeit sein, darauf hinzuweisen, freundlich, dass da gerade eine Regel nicht eingehalten wurde. Es könnte auch die Zuständigkeit sein, bei Streitigkeiten zu schlichten oder darauf zu achten, dass zum Beispiel so Informationen nicht untergehen wie Hausaufgaben und die anzupinnen, also eher so ein bisschen moderierende Zuständigkeit, formell moderierend. Dann könnte eine Zuständigkeit in der Schnittstelle liegen, Hilfe zu holen irgendwo, Ansprechpersonen zu kontaktieren. aber auch in der reinen Verwaltung eine Zuständigkeit zu haben. So, wer darf denn da was? Also wenn wir keine Zuständigkeiten haben, dann endet das Ganze innerhalb von einem Tag so, dass ein paar Personen einfach alle möglichen Neuen in die Gruppe dazuholen und irgendwen aus der Klasse ausschließen. Also beginnt es eigentlich schon mal bei der Zuständigkeit, wer darf was. Haben alle die gleichen Rechte oder gibt es ein Team, das andere Rechte hat als andere? Ja, es gibt ein Team, sinnvollerweise. Und dieses Team sollte dann auch technisch erstmal die Rechte haben, dass sie selbst ausschließlich entscheiden dürfen, wer wird aus der Gruppe ausgeschlossen, wer wird hinzugenommen, dass das nicht alle tun dürfen. Und dann ist es wichtig, in der Klasse drüber zu sprechen, was sollten sie noch tun dürfen und das gemeinsam auszuhandeln. Und auch zu überlegen, wer ist denn dieses Team überhaupt? Wie kommen wir denn zu diesem Team? Möglichkeit wäre, ganz klassisch zu sagen, wir wählen dieses Team wie KlassensprecherInnen. Ich weiß aber nicht, ob das die optimale Lösung ist, weil dann hat man vermutlich zwei, wie üblich in jeder Klasse, die dann für das gesamte Schuljahr verantwortlich sind und alle Macht innehaben, aber auch alle Vollverantwortung dafür. Das finde ich eine ganz schöne Verantwortung, die sie zu tragen haben. Und außerdem, wenn eine Person krank ist, steht die andere ganz schön alleine da. Also ich würde dafür plädieren, das nicht mit so einer Wahl zu machen, sondern eher zu sagen, wir haben ein rotierendes System. Das kommt auch aus dem Gespräch der Didakta. Das hat eine Lehrkraft auch gesagt, die haben super Erfahrungen damit gesammelt. Finde ich einen sehr guten Gedanken zu sagen, wir haben ein Dreierteam und die rotieren. Vielleicht alle 2 bis 4 Wochen, weil man muss ja dann auch immer die Zuständigkeiten im Chat umstellen. Und das könnte man als Blindwahl zum Beispiel machen, dass alle, die sagen, ich traue mir diese Rolle zu, ihren Namen aufschreiben. Nicht Blindwahl, Blindlosverfahren. Ich schreibe meinen Namen auf, ich werfe ihn in eine Kiste und dann werden die ersten 3 gezogen und die sind es für die nächsten 4 Wochen und danach werden die nächsten 3 gezogen, sodass diese Verantwortung einfach auch mal wechselt, dass alle in der Situation sind zu erleben, wie herausfordernd es ist, zum einen, aber auch daran zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie, also wirklich alle mal jede Perspektive teilen. Diejenigen, die dem ausgeliefert sind, dem Moderationsteam, diejenigen, die selber mal die Rolle durchführen, ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall total wichtig, damit nicht ein absoluter Wildwuchs und Chaos entsteht, bei dem dann wieder diejenigen, die einen großen Einfluss haben, letzten Endes entscheiden, was in der Gruppe passiert.
Ja. Also das ist ja im Kern dann erstmal so dieser Gedanke, okay, es gibt da so eine Art Admin-Team, sage ich jetzt mal, was ein Stück weit herausgehoben ist, was aber gemeinschaftlich bestimmt wurde über ein bestimmtes Verfahren. Das kann man ja auch unterschiedlich gestalten, wie du schon sagtest. Und das hat dann verschiedene Rollen inne, sowas wie Regelwächter, was du vorgesagt hast, Schlichtungsfunktion und so weiter. Das ist ja quasi dann der erste Schritt. Aber dann ist natürlich die Frage, was darf denn dann dieses Team machen, wenn es eben zu Regelverstößen kommt? Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrich die Ahndung des Ganzen. Da muss ich ja auch irgendwie weiterkommen. Was könnten da Ansatzpunkte sein?
Wenn die Schülerin frage, wie wäre denn die Konsequenz, wenn sich jemand nicht an eine Regel hält, kommt sehr schnell, und das ist einfach sehr naheliegend, ja, dann muss die Person die Gruppe verlassen und das Admin-Team ist dafür zuständig, die auszuschließen aus der Gruppe, weil die haben ja die Rechte per Einstellung. Ein Ausschluss aus der Gruppe, ein Finaler, sollte nur der letzte Schritt sein. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur zu überlegen, welche Zuständigkeiten haben wir, sondern auch, was passiert im Sinne eines Stufenplans, wenn sich jemand an eine Regel nicht hält. Denn es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Regelverstößen. Wenn wir uns die Regel aufstellen, wir antworten nicht in einzelnen Buchstaben und es wird niemand gemobbt, jetzt sehr platt gesagt, dann ist es ja was anderes, ob ich mal in einzelnen Buchstaben schreibe oder ein manifester Mobbing. Ja. Also es funktioniert nicht da mit einer pauschalen Reaktion darauf zu reagieren, sondern mit einer pauschalen Konsequenz, sondern einen Stufenplan zu entwickeln und das gemeinsam mit der Klasse zu tun. Was könnte zum Beispiel das Ergebnis sein? Es könnte erst einmal eine freundliche Erinnerung sein und die könnte die ganze Klasse auch zusammenschreiben. Das muss ja nicht das Admin-Team tun, sich immer zu überlegen, wie schreibe ich das jetzt? Nee, die Klasse setzt sich hin, schreibt zusammen, wie wäre eine freundliche Erinnerung, und das haben die einmal als Anleitung, weil alle sind ja mal in der gleichen Situation, einmal als Anleitung für alle, die diese Aufgabe übernehmen, und darauf können alle zurückgreifen, Handlungssicherheit, Instrumente in die Hand geben. Haben also erstmal die freundliche Erinnerung, Moment XY, du hältst dich da nicht an eine Regel, außer es ist jetzt wirklich was ganz Gravierendes, was ja in der Regel nicht die Mehrheit ist der Vorfälle. Dann könnte man überlegen, kann zum Beispiel aus dem Sport Gedanken übertragen, sowas wie die gelbe Karte. Eine gelbe Karte auszusprechen, eine Verwarnung sozusagen, darauf hinzuweisen, du, war jetzt die freundliche Erinnerung, ist wieder passiert, gelbe Karte. Wenn das nächste Mal was passiert, dann gibt es nochmal eine andere Reaktion. Es könnte auch möglich sein, an so kleine Social Tasks zu denken, also an Wiedergutmachung. Was könnte die Person tun, um das, was sie da gerade getan hat, wiedergutzumachen? Im Optimalfall steht es im Zusammenhang, also nicht Tafelwischen wie früher, sondern abhängig von dem, was vorgefallen ist, sich Dinge zu überlegen. Und ich glaube, da sind Schülerinnen und Schüler auch sehr kreativ. Ich gebe jetzt nur Gedanken mit. Das sind dann aber, das muss man der Klasse komplett überlassen, das zu entwickeln. Könnte zum Beispiel sagen, dass eine Person, wenn sie, was weiß ich, dafür gesorgt hat, dass die Hausaufgaben untergehen, weil sie ständig gespammt hat, dann dafür zuständig ist, eine Woche lang alle wichtigen schulischen Informationen, sowas wie, welche Hausaufgaben haben wir auf, immer ganz oben zu pinnen.
Oder zusammenzufassen.
Genau, ja, oder zusammenzufassen, was auch immer zu tun. Oder es könnte auch eine analoge Entschuldigung, wenn du merkst, da ist eine Person, die hat eine Beleidigung ausgesprochen und dann überlegst, naja, aber die andere Person steht mir nicht gegenüber, ich sehe die Reaktion nicht. Das senkt möglicherweise die Hürde, im Klassenchat Dinge zu sagen, weil ich manchmal versehentlich verletze oder aber auch gar nicht die Tragweite dessen erkenne. Und dann diese Entschuldigung nicht digital zu machen, sondern analog Gesicht, genau, Auge in Auge, sich in die Augen zu blicken und sich zu entschuldigen. Oder ein Komplimentetag, wo sie alle nur nette Dinge schreiben dürfen. Oder ja, Medienexperte auf Zeit, wer gegen eine Regel verstößt, recherchiert zum Beispiel genau zu diesem Thema und gibt Wissen weiter. Ich habe einen Kettenbrief geteilt. Ja. Dann ist meine Aufgabe zu recherchieren, welche Arten von Kettenbriefen gibt es eigentlich, meine Klasse dazu zu informieren. Aber ich glaube, da sind Schülerinnen und Schüler total kreativ. Und das ist doch der Punkt, wo Regeln dann auch anfangen, Spaß zu machen, wenn ich sowas überlege. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Die sollen Freude dran haben, die Regeln zu entwickeln. Die sollen es wollen, im Optimalfall viele davon. Und Freude haben, sich Dinge auszudenken, die für sie vielleicht funktionieren. Oder wenn es dann nicht funktioniert hat, zu sagen, gut, dann probieren wir das Nächste aus. Positive Fehlerkultur, probieren wir jetzt das Nächste, was vielleicht funktioniert. Weil es ja halt auch nicht von oben vorgegeben wurde von irgendjemandem, sondern aus ihnen selbst herauskam. Ja gut, jetzt haben wir so ein bisschen diese Wiedergutmachungsaspekte. Wenn es dann aber enger wird oder auch zu Regelverstößen mit Tragweite kommen, könnte man auch durchaus überlegen, so einen zeitlichen Timeout zu haben, dass die Person jetzt nicht auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen wird, sondern für eine Woche. Manchmal reicht vielleicht auch eine Stunde oder zwei. Kennt ihr auch so Situationen, wo sich irgendwas hochschaukelt und beide Parteien, die involviert sind, es nicht schaffen, sich mal einen kurzen Moment zurückzunehmen und wieder runterzufahren und abzukühlen. Und dieser Timeout, der ja im analogen Leben auch wichtig ist, ich verlasse mal kurz den Raum, ich lenke mich mit irgendwas ab, um eine emotionale Distanz zu bekommen, vielleicht notwendig ist, ihn technisch umzusetzen, wenn man merkt, es gelingt ihnen gerade nicht, bevor eine Situation noch mehr eskaliert. Ja, oder am Ende halt wirklich dann wirklich mit einem Ausschluss zu arbeiten oder aber vorher nochmal in klärendes Gespräch zu gehen. Und das ist dann der Punkt, wo Sie schon durchaus überlegen sollten, ab welchem Punkt ist denn das Admin-Team auch in der Verantwortung, wen an der Schule anzusprechen? Klassenlehrkraft oder die Vertrauenslehrkraft, Schulsozialarbeit. Vielleicht sind es aber erstmal StreitschlichterInnen oder KlassensprecherInnen, dann also eher Gleichaltrige, die ich ansprechen kann. Also das auch gut zu durchdenken, mit wem findet denn dann ein Gespräch statt, wen informiere ich, wo hole ich Hilfe dazu aktiv, weil die Lösung einfach mehr braucht als nur eine einseitige kurze Reaktion.
Fassen wir also da kurz zusammen. Also im Endeffekt ist es bloß nicht mit Kanonen gleich auf Spatzen schießen, also im Sinne von Ausschluss direkt als Allheilmittel für alle Probleme, sondern abgestuft vorgehen, sich gemeinsam was überlegen, was könnten solche Stufen und, sage ich jetzt mal, Eskalationsschritte sein und die dann auch gemeinsam, und das ist ja das Tolle, was wir auch dazu einladen und ermutigen wollen, dass wirklich Demokratie erlebbar machen. Und das ist ja, also wenn ich immer drüber nachdenke, das ist ja ein wunderbarer Rahmen, wirklich, da geht es um Entscheidungsverfahren, ne? Haben wir gerade schon, ist es ein Losverfahren, machen wir es mit Mehrheit, wie kommen wir zu der Bestimmung dieser Person und zu dieser Regeln, also das ist ja wirklich Demokratiebildung im Nukleus, im Kern eigentlich, der da schon stattfindet, also wirklich etwas, was man ja fördern sollte, und das ist ein super Anlass, da auch sehr früh schon reinzugehen mit solchen Themen. Genau, das war jetzt so ein bisschen so diese Ahndungsperspektive. Jetzt ist es ja so, dass man auch mal solches einmal erstelltes Regelwerk ja auch mal zwischendurch mal überprüfen muss, anpassen muss. Du hast erwähnt, neue Herausforderungen kommen vielleicht hinzu, die es vorher noch gar nicht gab. Mit dem Alter ändert sich auch etwas. Was könnten denn so Impulse sein, so ein Regel-Review, nenne ich es jetzt mal, oder wie auch immer, Monitoring, wie man das auch immer kompliziert ausdrücken will, durchzuführen als junger Mensch?
Ich glaube, das kann vor allem Lehrkraft am besten entscheiden oder Schulsozialarbeit, welche Anlässe im Schulalltag taugen, um wirklich regelmäßig, konstant immer wieder drauf zu schauen. Auch in dem Wissen von allen, das findet dann zu diesem Zeitpunkt statt. Also das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern zum Beispiel im Klassenrat, so er dann da eine Rolle spielt, noch im eigenen Unterricht, da zum Beispiel das als einen ganz festen Punkt aufzugreifen, zu gucken, wie ist die Situation gerade im Klassenchat, wie läuft's, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Braucht es vielleicht eine neue Regel, die wir aufnehmen? Müssen wir eine bestehende Regel umformulieren? Können wir eine Regel zum Beispiel zu Kettenbriefen irgendwann mal streichen, weil es nicht relevant ist? Und sich auch gegenseitig Feedback zu geben, auch dem ModeratorInnen-Team Feedback zu geben. Ist toll, wenn ich alle 4 Wochen das im Klassenrat habe und die wechseln alle 4 Wochen. Es ist doch ein toller Zeitpunkt, mal zurückzuschauen und Danke zu sagen für die Arbeit oder da auch nochmal Feedback zu geben, um gemeinsam zu schauen, einfach gemeinsam zu wachsen und zu lernen, auch dadurch, dass alle mal in der Rolle sind. Wenn es denn wirklich alle sind oder zumindest alle, die sich zutrauen, dann ist es ja auch ein wechselseitiges Feedback geben in die eine und andere Richtung. Ja, also einfach regelmäßig drüber sprechen, im Austausch sein.
Super, also jetzt haben wir über viele Möglichkeiten gesprochen, wie man das Ganze wirklich auch praxislebbar macht. Wir hoffen, dass da viele Impulse für euch auch dabei waren. Es gibt da nicht die goldene Regel, wir haben es im Vorfeld auch noch mal im Vorgespräch gesagt. Also man kann jetzt leider nichts mitgeben, das überall in jeder Situation, in jedem Kontext funktioniert. Das ist es auch nicht, darum geht es nicht, sondern euch eigentlich dazu animieren, genau so ein bisschen kreativ zu überlegen, was kann das denn sein? Wie können wir da für uns auch Prozesse und Instrumente finden, die einfach für uns in unserer Situation gut funktionieren? Jetzt haben wir aber eigentlich immer noch über den Kontext gesprochen, wo es hauptsächlich um, sage ich jetzt mal, Selbstregulation von jungen Menschen, von Schülerinnen und Schülern untereinander geht, in Verbindung eben mit der begleitenden Lehrkraft, Schulsozialarbeiterin und etc. pp. Eine Gruppe von Menschen hatten wir bislang nicht im Boot, und das sind nämlich die Eltern. Wie bekommen wir die denn jetzt noch da rein in die Gleichung?
Total wichtig, weil die beeinflussen das Ganze natürlich. Qua Erziehung und auch Medienerziehung im Speziellen beeinflussen die natürlich unglaublich, was in dem Klassenchat passiert. Und es ist total divers, es ist so interessant, Eltern mit ihren Perspektiven mitzubekommen, die reichen von, das ist mir total egal, das ist ihr Ding, was die da machen und die machen das schon und vertrau denen mal, bis hin zu, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ich will das überhaupt nicht und alles ist schlimm und was da alles die Runde macht und viele Standpunkte sind auch legitim, aber sie sind sehr divers und sie sind so divers, wie die Kinder wiederum sind und die Regeln zu Hause sind. So, es ist aber wichtig, mit ihnen drüber zu sprechen, gerade wegen dieser Diversität, um irgendwie zu einer gemeinsamen Sprache zu kommen und auch zu einer gemeinsamen Wissensgrundlage. Wenn das Thema aufgegriffen wird in der, vielleicht Anfang der 5. Klasse, wann auch immer, ist es in meinen Augen sehr sinnvoll, die Eltern auch im Vorfeld darüber zu informieren. Und zwar insofern, dass ich den Eltern sage, wir machen das, das ist unser Vorhaben, das hat diese und jene Gründe. Das bedeutet nicht, dass ihr Kind schon ein Smartphone haben muss oder Teil des Klassenchats sein muss. Optimalerweise entstehen diese Regeln eh vor dem 1. Klassenchat. Also um da auch keinen Druck auszuüben auf Eltern, sondern klarzumachen, per AGBs ist WhatsApp ohnehin gerade ab 13. Wir beschäftigen uns hier mit einem Thema, von dem wir wissen, dass viele da oder einige in der Nutzung da noch gar nicht involviert sind, das wird irgendwann kommen, aber es viele trotzdem schon sind, auch wenn die Geschäftsbedingungen es anders vorgeben. Dann genau darüber zu informieren, was passiert, dass Regeln entwickelt werden und den Kindern dann am Ende die Regeln auch mit nach Hause zu geben und das auch im Elternbrief schon anzukündigen, dass die Eltern sich diese Regeln auch anschauen können und gucken können, was ist da besprochen. In Verbindung mit der Verantwortung, auch regelmäßig mit dem Kind im Gespräch zu sein und mal zu gucken, so wie läuft es bei euch mit den Regeln, wie ist die Situation im Klassenchat. Also es macht auch durchaus Sinn, den Eltern nicht nur Informationen zu dem Unterrichtsgeschehen mitzugeben, sondern sie das zu nutzen, sie wirklich mit ins Boot zu nehmen. Wir haben eine Unterrichtseinheit zur Erstellung von Regeln im Klassenchat und die hat einen Elternbrief. Und was wir da getan haben, ist zum Beispiel auch noch aufzugreifen, wie Eltern ihr Kind beim Thema Klassenchat gut begleiten können. Wir haben zum Beispiel geschrieben, dass sie ihr Kind bestärken, wenn es noch nicht im Klassenchat ist, sie sich durchaus selbst informieren und auch darin bestärken, oder versuchen, den Druck zu nehmen, unbedingt im Klassenchat sein zu wollen. Wenn das Kind aber dann tatsächlich im Klassenchat ist, regelmäßig Gesprächsanlässe zu schaffen, beim Kind zu hören, wie der Klassenchat aussieht, auch immer wieder auf die Admins zu verweisen und zu hören, wie funktioniert das Ganze, wie lebt ihr das, und dann das Kind im Prinzip in einem eigenen sicheren Umgang mit dem Klassenchat zu unterstützen, sprich zu gucken, gerade bei Jüngeren, was ist privat, was ist nicht privat, was könntest du im Klassenchat von dir teilen, wo musst du vielleicht aufpassen, was solltest du niemals von dir am Handy teilen, wie sprichst du im Klassenchat mit anderen, dieses Wissen tief zu verankern über Austausch, dass man im Klassenchat keinesfalls gemeiner mit anderen spricht, als man das im realen Leben tun würde. So emotionale Distanz, digitale Distanz nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Auch über die Inhalte zu sprechen, die kursieren. Vor allem immer wieder klar zu machen, egal was passiert im Klassenchat und grundsätzlich am Handy, wenn irgendwas ist, auch wenn es gegen eine Regel war, die ihr vereinbart habt oder die wir vereinbart haben, komm zu mir und sprich zu mir. Das ist viel wichtiger als alles andere. Und ich verspreche dir, ich werde dir nicht sofort das Handy wegnehmen für eine Woche, denn daran scheitert dann oft das Anvertrauen bei den Eltern. Ja, das Gerät technisch mit den Kindern einzustellen, auch zum Beispiel sowas wie Gruppenstummstellen zu nutzen. Da haben wir in unserem Elternbrief medien-kindersicher verlinkt, weil das eine tolle Webseite ist, wo man entsprechend des eigenen Gerätes und Anleitungen bekommt, wie man gewisse Funktionen ausstellt, dass nicht jeder sehen kann, wann ich online bin, dass nicht jeder mein Profilbild sehen kann und ähnliches, Gruppenstummstellen etc. Ja, also durchaus auch die technische Ebene mit aufzunehmen. Dann haben wir noch digitale Pausen mit drin in dem Elternbrief. Auch wichtig, einfach zu Hause zu überlegen, wo ist es okay, Zeit am Handy zu verbringen und wo nicht. Und klar, medienfreie Zeiten zu vereinbaren, wie nachts am Bett hatten wir vorhin, bei den Aufgaben. Und da auch gerne zu überlegen, wie gelten die für die gesamte Familie? Wie bin ich also auch als Eltern gutes Vorbild in dem Punkt? Also so ein bisschen Medienkompetenzförderung bei Eltern auch. Schon mal einen kleinen Samen zu säen. Was dann aber durchaus sinnvoll ist, ist, das ist ein kurzer Elternbrief mit wenigen Zeilen, das ganze Thema nochmal intensiver aufzugreifen, indem man entweder selbst an Schule einen Elterninfoabend möglichst in der 5. Klasse macht zu dem Thema oder aber ExpertInnen von außen dazu holt, werden zum Beispiel oft von Medienanstalten finanziell unterstützt, von medienpädagogischen Trägern, die buchbar sind für einen Abend, sich auch komplett dem Thema Klassenchat annehmen können und allen Problemen, die beim Klassenchat auftreten können. Damit kann man ja einen Elternabend sehr gut füllen. Ja.
Ich fand tatsächlich, wir haben irgendwann mal auch drüber gesprochen, also dieses Bild eines Sicherheitsnetzes oder dieses letzte Sicherheitsnetz, was Eltern eben ausfüllen, fand ich eigentlich sehr passend und zutreffend, weil es ja schon auch um diese Beziehungsebene geht, diese Vertrauensebene, dass überhaupt der Raum entsteht, dass sich mein Kind mir anvertraut und mir das berichtet. Und das schaffe ich in der Regel nicht über Kontrollausübung und dass ich überall dabei sein will und ne, da drin bin im Zweifel auch noch, sondern damit torpediere ich das eher noch. Und da ganz kurz, ich habe nur gerade hier nochmal spontan reingeschaut, weil das ja auch gefragt wurde tatsächlich in dieser Infratest-DMAP-Umfrage. Ja, mit wem sprichst du denn über problematische Inhalte? Und Eltern sind da an Platz 1 mit 53%, aber wir haben auch über 36%, die gesagt haben, ja, ich spreche mit niemandem. Das heißt, auch da das Potenzial, was bei Eltern ja auch vor allen Dingen liegt, genau das zu signalisieren, hier bin ich, hier hast du deine Anlaufstelle. Naja, das erschließt sich meist eben, indem man dann die Verantwortung ganz klar schon beim Kind verortet und sagt, das ist euer Raum, ja, kümmert euch drum, aber ich bin da. Ich bin ansprechfähig, ihr könnt euch offenbaren, anstatt eben jetzt komplett sozusagen überall sich reinzubegeben und im Zweifel alles selbst moderieren zu wollen. Also das fand ich auch nochmal sehr erhellend. Will aber sagen, zusammenfassend, alle an diesem Prozess Beteiligten sind wichtig, egal ob es die Schülerinnen und Schüler selbst sind, die Eltern sind oder eben Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen etc. pp. Also es ist dieses gemeinsame Boot und wir sollten alle da was für tun, damit es in die richtige Richtung fährt.
Auch zu überlegen, wie können Eltern dann mit Lehrkräften Kontakt aufnehmen, weil sie erfahren vielleicht vor den Lehrkräften, was im Klassenchat passiert, sehr vermutlich sogar, weil sie werden wahrscheinlicher angesprochen. Und da gemeinsam zu überlegen mit dem Kind, wie können wir zur Lehrkraft gehen, das nicht über den Kopf des Kindes hinweg zu tun, aber auch nicht selbst vorschnell aktiv zu werden, weil dann eskaliert es ganz schnell. Sobald Eltern aktiv im Klassenchat mitschreiben, ist in der Regel so, dass sich die Situation verschärft. Und auch da einfach im Austausch zu sein, dass Eltern wissen, ich kann Schule dafür ansprechen, ist auch total wichtig. Nicht nur Kind weiß, ich kann Eltern und in der Schule Menschen ansprechen, sondern auch Eltern können Kontakt aufnehmen, optimalerweise oder unbedingt im Wissen des Kindes. Aber ja, da auch im Austausch zu sein.
Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles, was wir gerne auch euch mitgeben wollten, zusammengefasst. Kommen wir da ja so ein bisschen zum Ende. Wir haben jetzt viel über Herausforderungen gesprochen tatsächlich, aber auch, glaube ich, ja so ein Bild aufgemacht, wie der Klassenchat zu einem wirklich tollen Ort, einem funktionierenden Lern- und Erfahrungsraum von Kommunikation werden kann und dass da ein großes Potenzial eben auch liegt. Und wie immer am Ende wollen wir euch natürlich auch was mitgeben, denn wir haben auch zu dem Thema natürlich ein Angebot, beziehungsweise eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mehrere Angebote. Vera, bitte.
Tatsächlich. Eins hatte ich ja schon, haben wir ja schon im letzten Podcast gesagt, wir haben eine Unterrichtseinheit, 2x45 Minuten, zu dem Punkt der Regelvereinbarung, Regelfindung. Das ist das Plakat, das an der Wand hängt. Deswegen haben wir jetzt einen 45-minütigen Unterrichtsimpuls gestaltet, bei dem es genau um die Frage geht, wie kommen die Regeln von der Wand dann denn im Miteinander an? Und genau das, worauf wir gerade eingegangen sind, mit Ausnahme der Elternperspektive, wird gemeinsam erarbeitet in diesem Unterrichtsimpuls mit der Klasse. So, wer darf was? Ja, wir haben gerade drüber gesprochen. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, in diesem Punkt auch nochmal zu überlegen, wie sinnvoll ist es, das nachhaltig zu verankern auf einer anderen Ebene? Denn wir haben gerade gemerkt, auch dieses Regelplakat ist letzten Endes auch nur sinnvoll, wenn es nachhaltig verankert ist und man regelmäßig drüber spricht, muss aber vielleicht gar nicht ausschließlich über die PädagogInnen funktionieren, denn wir haben auch ein Mentorenprogramm, das ist ein schuljahresfüllendes Programm, das im Rahmen von AGs oder Wahlpflichtunterricht umgesetzt wird an Schulen, wo wir die inhaltliche Grundlage liefern. Wir haben verschiedene Themenkurse. Mit diesen Themenkursen kann dann Lehrkraft oder Schulsozialarbeit vor Ort mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die etwas älter sind, so meistens sind die aus der 8., 9., 10. Klasse, Wissen aufbauen, dass die dann im Rahmen von Klassenbesuchen oder anderen Aktionen an die Jüngeren weitergeben. Sprich, das allererste, was stattfindet, ist, sie setzen sich mit dem Thema Klassenchat auseinander und machen dann einen Klassenbesuch zum Thema Klassenchat in den 5. Klassen, weil der sich einfach sehr früh bildet. Und es ist aber was anderes, ob nahezu Gleichaltrige das tun oder ob wir Erwachsenen das machen. Denn die haben die sind ja nicht gleich alt, die haben einen Erfahrungsvorsprung von einigen Jahren und das macht schon viel aus. Das heißt, sie können nochmal ganz gut mit ins Gespräch gehen und aus ihren Erfahrungen berichten und gemeinsam überlegen, was hat bei ihnen gut funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Und diese Hürde, oh Gott, ich muss da erklären, was passiert, ist vielleicht gar nicht so, weil die wissen ja eh, was da passiert. Die haben das ja selbst erlebt und können auch nochmal zum Beispiel bestärkend hinwirken auf diejenigen, die noch nicht Teil des Klassenchats sind und es unbedingt wollen. Weil was ich ganz oft von SchülerInnen aus 9., 10. Klassen höre, ist der Punkt, ich wäre eigentlich ganz froh gewesen oder ich war eigentlich ganz froh, dass ich selbst noch nicht in diesem Klassenchat war, in der 5. Klasse, rückblickend. Und das ist was anderes, ob das meine Eltern sagen oder ob ich das von älteren Schülerinnen und Schülern höre. Deswegen starkes Plädoyer, vor allem für das Mentorenprogramm, das sich im Bereich der Prävention ansiedelt, um größeren Problemen möglichst gut vorzubeugen.
Super, danke für die Darstellung und ich glaube, damit packen wir es für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Alle wichtigen Links auch zu unseren Angeboten, die gerade angesprochen wurden, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, würde sagen, Vera, wie immer, vielen Dank, dass du dabei warst und so viel Wissen beigesteuert hast. Also ich bin immer wieder neiderfüllt hier. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.